Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
Genau, und ja, hier sind wir wieder zurück. Ja, die letzten Wochen waren ein bisschen chaotisch bei uns gewesen. Ich habe meine Prüfung geschrieben. Ich habe auch schon die Ergebnisse. Ich habe nämlich bestanden. Einen kleinen Applaus für mich selber.
Und der Papa ist sehr stolz drauf.
Und deswegen, ja, musste ich ein bisschen mehr lernen und unser kleines Podcast-Projekt musste dann leider kurze Zeit mal ein wenig zurückstecken. Ja, und zur Feier des Tages sitzen wir uns heute sogar mal gegenüber in Berlin, in der schön verregneten Hauptstadt und ja, wollen euch auf den aktuellen Stand zum Thema Börse und Kapitalmarkt bringen.
Genau.
Wo wir auch schon beim Thema sind. Mittendrin in der Berichtssaison sind wir ja aktuell noch. Das erste Quartal wird aktuell noch ja, Revue passiert quasi. Was lief denn da so bisher?
Ja, also wir haben wirklich ein paar sehr spannende Wochen hinter uns gebracht. Also vor allen Dingen die ganz großen Schwergewichte im Technologiebereich haben durch die Bank eigentlich sehr, sehr starke Zahlen gebracht. War eigentlich auch nicht anders zu erwarten gewesen, denn wir kennen ja die Treiber, die es hier im Markt gibt, vor allen Dingen durch die Corona-Pandemie, die fortschreitende Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle. Und wir haben hier wirklich richtig, richtig super Zahlen bekommen. Das Problem, sage ich einfach mal so, ist natürlich, dass der Markt das im Vorfeld auch schon erwartet hatte. Und deswegen gab es auch in der letzten Zeit so ein bisschen wackelige Kurse. Aber ich sag mal so, wichtig ist ja letzten Endes, dass man hier erstmal so einen ersten Haken ranmachen kann. Also das Auftaktquartal war wirklich sehr, sehr stark. Und da können wir uns eigentlich auf das weitere Jahr wirklich richtig freuen.
Wie sieht's denn mit dem Spannungsbogen aus? Ist denn jetzt schon alles durch oder kommt da noch was Wichtiges?
Also man muss schon so sagen, die richtigen Big Player, die sind natürlich jetzt alle abgehakt. Ne? Also wir haben jetzt, es ist ja letzten Endes immer so, dass man so ein bisschen von der Wall Street switcht dann rüber nach Europa. Also die Europäer sind ja da letzten Endes immer ein bisschen später dran. Also das heißt, jetzt liegt so inzwischen der Fokus schon mehr auf Deutschland und auf Schweiz, Österreich, wer sich dafür interessiert. Da haben wir noch ein paar ganz bekannte Namen, die in der Pipeline sind.
Zum Beispiel
Allianz. Also jetzt zum Wochenschluss hatte ja Siemens gemeldet und Adidas. Nächste Woche ist Allianz dran. Auch eine TUI, was ja auch in unserem Zusammenhang mit unserer Reisespekulation ganz interessant wird. Ansonsten muss man sagen, ist natürlich der Zettel, also der Terminzettel, richtig voll, knüppevoll. Allerdings eben alles nur so Werte aus der zweiten und dritten Reihe. Wobei ich natürlich immer sage, auch die sollte man nicht außer Acht lassen. Denn wir müssen ja uns einfach mal so anschauen. Natürlich, die Headlines, die Highlights werden durch die Großen gesetzt. Aber die gesamte Marktstimmung, das muss natürlich auch so ein bisschen durch die Basis unterfüttert sein. Und wenn auch die kleineren Werte hier entsprechend positive Ergebnisse melden können und natürlich auch vor allen Dingen positive Perspektiven, dann spricht das für die Gesundheit des Marktes und nicht, dass nur ein oder zwei oder von mir aus ein Dutzend Werte so komplett rausstechen, weil die können dauerhaft den Markt nicht tragen. Also hier müssen wir wirklich auch so ein bisschen darauf achten, dass wir hier eine gewisse Breite haben. Aber da bin ich eigentlich sehr relativ zuversichtlich. Also die Zahlen, die wir aus dem Nebenwertesektor bisher bekommen haben, die sehen auch alle super aus. Und da glaube ich eigentlich, dass das, was wir jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen noch bekommen, genauso auch positiv zu vermelden ist.
Ja, die Börsianer denken ja immer in der Zukunft und so ist natürlich die, ja, nach der ersten Berichtssaison auch quasi der Anfang der zweiten Berichtssaison, die ja auch bald schon wieder fast startet. Das Jahr verfliegt ja irgendwie dieses Jahr wie im Flug. Wie sieht's denn da so aus? Gibt's denn da schon Ausblicke auf das zweite Quartal, wie das so laufen könnte?
Ja, also man muss wirklich sagen, erstmal die Ausblicke oder die Guidance, die von den verschiedenen Firmen gemeldet worden sind, die sind in der Mehrheit sehr positiv. Also mindestens eine Bestätigung schon der vorangegangenen Prognosen. Relativ häufig auch eine kleine Verbesserung bis sogar einer starken Verbesserung. Und das spiegelt sich eigentlich auch in den Analystenerwartungen wieder. Und die sind ja letzten Endes auch wichtig dafür, wie werden denn die einzelnen Bewertungen am Markt gesehen. Und da haben wir wirklich wieder mal ein Bestwert. Ich sag mal so, wir eilen ja letzten Endes wirklich seit Monaten von Bestwert zu Bestwert.
Schon verrückt.
Und diesmal eigentlich genauso. Zum Beispiel beim, also es gibt ja, also die Amerikaner sind ja statistikverrückt oder verliebt, sage ich mal. Das weiß ich als Football-Fan zum Beispiel auch. Und da gibt es zum Beispiel auch die Statistiken, wie stark die Analysten im ersten Monat eines Quartals ihre Gewinnschätzungen für das laufende Quartal anheben. Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt so relativ gut erklärt. Also gleich zum Anfang des Quartals, wie stark erhöhen sie möglicherweise oder senken sie möglicherweise ihre Gewinnschätzung für das gesamte Quartal. Mhm. Und da haben wir jetzt für den S&P 500, der marktbreite oder der wichtigste Index eigentlich an der Wall Street ist, haben wir jetzt die Situation, dass die Analysten ihre Gewinnschätzung um durchschnittlich 4,2% für das laufende Quartal angehoben haben. Klingt erstmal nach nicht viel, aber ist, glaube ich, der beste Wert seit 2008. Mhm. Also da merkt man schon, da ist extrem viel Zuversicht im Markt. Und letzten Endes haut das ja auch hin mit den Erwartungen, was man so von der Konjunktur erlebt, mhm. ne? was das Bruttoinlandsprodukt angeht, was die wirtschaftlichen Aktivitäten angeht. Also diese berühmten Einkaufsmanager-Indizes, die es zum Beispiel in Amerika oder Europa oder Asien gibt, die alle wirklich aus allen Rohren feuern, also wirklich eine riesen Expansion in den Wirtschaftsaktivitäten signalisieren. Also da haben wir dann wirklich schon ein Umfeld, wo man sagt, also hier brennt echt die Luft.
Das hört sich ja prinzipiell alles ganz gut an, was du jetzt da so erzählst. Aber trotzdem haben die Börsen in den letzten Wochen eher gezittert, würde ich mal sagen.
Ja.
Mir kommt da persönlich jetzt so ein bisschen der Spruch in Sinn, sell in May and go away. Doch stimmt's auch dieses Jahr?
Ja, das ist wirklich so ein Begriff, also den lernt man mehr oder weniger fast schon.
Und in die Wiege gelegt. Hat er mir am Kinderbett beigebracht.
Genau, in der ersten, also wenn man an der Börse aktiv wird, lernt man diesen Spruch eigentlich in der ersten Stunde.
Ja.
Kann man wirklich so sagen. Aber er hat ja auch durchaus seine Berechtigung, wobei man sagen muss, da sollten wir als Anleger auch ein bisschen im Blick behalten, dass solche Sprüche sehr traditionell aufgelegt sind. Mhm. Wenn ich jetzt mal darf, so ein bisschen zu erzählen.
Ja,
ne?
Gerne.
Einfach mal zur Erinnerung. In früheren Jahren, also im April und Mai sind ja immer so die Dividendensaisons. Also viele Firmen haben ihre Hauptversammlungen, dann werden die Dividenden ausgeschüttet. Ne? Und früher war es ja letzten Endes so üblich, wenn dann die Hauptversammlungen waren, die Dividenden ausgezahlt worden sind. Wenn man an der Börse aktiv sein wollte, musste man tatsächlich zu seiner Bank gehen. Ne? Und da gibt es dann so der Sommer, ne? Alle fliehen sie aus der Stadt, weil es so heiß ist, auf ihre Landsitze.
Ja.
Also das generelle Handelsvolumen ist relativ gering, die Broker sind vielleicht auch im Urlaub. Also früher war das durchaus so, dass die Leute nach der Dividendenzahlung tatsächlich ihre Position verkauft haben, weil sie dann selber einen unbeschwerten Sommer haben wollten, weil sie sich nicht drum kümmern wollten, in die Stadt zu fahren und zum Broker zu gehen, wenn sie irgendeine Transaktion machen. Heutzutage ist das natürlich komplett anders. Heutzutage ist alles digital. Ja. Du kannst zu jeder Tages- und Nachtzeit handeln. Und natürlich spielt auch die Dividendensaison für viele Anleger in diesem Zusammenhang nicht mehr so die wichtige Rolle. Mhm. Aber es hat sich halt immer noch so ein bisschen festgesetzt, dieser verdammte Monat Mai. Wobei man jetzt, wenn man die historischen Statistiken sich anschaut, dieser Spruch in den früheren Jahren, so vor 2000 oder also in den 90er Jahren, in den 80er Jahren, war wirklich eine signifikant hohe statistische Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich so kam. Mhm. Aber in den letzten Jahren, so in den nach 2000, so in den letzten, also 10er Jahren, 20er Jahren, sind wir jetzt gerade drin, aber so in den 10er Jahren, hat es wirklich damit angefangen, dass diese statistische Wahrscheinlichkeit immer stärker abgenommen hat, weil einfach der Zugang zum Markt vollkommen unkompliziert ist. Und selbst wenn du irgendwo am Strand in der Dominikanischen Republik
liegst, kann ich trotzdem meine Tesla-Aktien verkaufen.
Genau. Oder eben kaufen.
Oder eben kaufen.
Und deswegen würde ich sagen, ja, man guckt darauf und deswegen werden die Leute natürlich auch nervös, weil es ist halt so drin im Kopf, ne? Und wir haben dann immer so dieses Thema von der selbsterfüllenden Prophezeiung. Und wenn alle davon reden, im Mai sollte man vielleicht verkaufen, dann verkaufen natürlich auch viele im Mai. Ja. Aber ein wirklicher Grund dafür ist eigentlich nicht mehr vorhanden. Ja?
Ja gut, jetzt haben wir natürlich dieses Jahr nochmal eine ganz andere, besondere Situation. Wir haben das zweite Krisenjahr in Folge.
Ja.
Die Börse, die macht sowieso eigentlich, was sie will, gefühlt im Moment. Vielleicht jetzt doch lieber am Ball bleiben oder?
Also wir haben ja letzten Endes, das hat ja auch mein Kollege Jens Bernecker in seinem letzten YouTube-Video, also könnt ihr ja auch euch gerne mal angucken, auch so ein bisschen herausgearbeitet, dass wir jetzt gerade in so einer Phase sind, wo natürlich jetzt die Konjunktur so richtig anfängt zu boomen, richtig Anlauf genommen hat. Und deswegen gehen wir eigentlich auch davon aus, dass die Ergebnisse also bis zum zweiten Quartalsende, dass das immer noch so Treibstoff bringt für die Börse, aber dass danach natürlich dann sehr, sehr viel davon auch eingepreist ist und dass wir wahrscheinlich dann im August dann halt diesen verspäteten Sommerblues, sage ich einfach mal, bekommen. Wir werden schon eine gewisse Saisonalität sehen. Aber wir haben halt so ein Ausnahmejahr, dass wir einfach sagen, okay, ich würde jetzt nicht auf diesen Mai,
nicht so sehr darauf fokussieren.
Dieses Mai-Sprichwort nicht so genau so fokussieren, sondern erstmal wirklich abwarten, wie sich der Markt weiterentwickelt. Natürlich, wenn ihr eine gewisse dauerhafte Schwäche zeigt. Und ich rede jetzt nicht vom Crash oder was auch immer, sondern wo man merkt, da bröckelt es so langsam ab, dann würde ich sagen, okay, dann geht es dann vielleicht wirklich dann ins Thema mal ein bisschen Kasse machen.
Ja gut, aber die Nervosität in den Märkten kann ja jetzt nicht nur an so einem uralten Sprichwort liegen. Thema Inflation liegt ja weiterhin in der Luft. Spielt das da auch noch mit einer Rolle?
Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen ja uns wirklich vorstellen, wir haben derzeit eine extreme Teuerungstendenz im Bereich Rohstoffe.
Ja.
Und wir haben natürlich die Problematik oder die Gefahr, dass wir, ich würde mal sagen, zu einem gewissen Überschießen der Preisteuerung, der Inflationsrate kommen, weil die Notenbanken erklärt haben, sie wollen erstmal an ihrer Niedrigzinspolitik festhalten, sie wollen an ihren Anleihenkäufen festhalten. Also das heißt, sie lassen da immer noch ganz, ganz lange Leine. Und auf der anderen Seite haben wir eben auf den Warenmärkten eben auch durch diese hohe Nachfrage, durch den konjunkturellen Aufschwung entsprechenden Preisdruck. Und das betrifft ja, wie gesagt, nicht nur die Rohstoffe, auch dieses Thema zum Beispiel Halbleiter. Ja, ganz, ganz kritisches Thema momentan, weil einfach durch die verschiedenen negativen Einflüsse, Streit zwischen USA, China und so weiter und so fort, eben geringe Kapazitäten vorhanden waren. Und jetzt kommt halt die große Nachfragewelle. Und wir haben ja in den letzten Wochen viele Warnungen gehabt von Automobilherstellern etc. pp., dass die halt ihre Produktion zurückfahren müssen, weil sie eben nicht genügend Chips bekommen.
Und dann kommt noch der Suezkanal mit dazu.
Das auch noch, ne? Also das sind alles so ganz kleine Puzzlesteine, die dazu führen, dass wir höchstwahrscheinlich hier wirklich tatsächlich in den nächsten Monaten so ein gewisses Überschießen haben in der Inflation. Die Frage ist natürlich, sollte man aufgrund eines solch meines Erachtens temporären Erscheinens jetzt seine Strategie neu ausrichten oder einfach nur aussetzen. Ne? Also ich glaube, das wird bei der Inflationsdiskussion wird das genauso ausgehen wie vor wenigen Wochen, Monaten diese Thematik mit den steigenden Renditen in Amerika, wo auch erstmal alle Hände hoch und Sorge und Angst und nach 14 Tagen hat da keiner mehr drüber geredet. Das ist jetzt akut und letzten Endes muss man ja auch sehen, natürlich suchen die Börsianer immer wieder neue Gründe, um zu sagen, Na, vielleicht sollte ich doch mal
daran
meine
denkst.
Gewinne
Ja.
mitnehmen, ne?
Ja.
Und das ist halt ein Spiel, das ist gerade für Anleger, die vielleicht nur erst ein oder zwei oder andere wenige Jahre dabei sind, immer sehr verwirrend. Ich muss da jetzt mal wirklich die Kraft meines Alters in die Waagschale werfen nach 30 Jahren, sagen, okay, da wird die sprichwörtlich nächste Sau durchs Dorf getrieben und das geht auch wieder vorbei.
Ja, das manchmal beneide ich deine Entspanntheit, weil diese Entspanntheit habe ich noch nicht mit meiner jungen Börsenerfahrung. Aber gut, hast du denn da einen Tipp für unsere Anleger, wie man sich denn gegen die ja zitternden Kurse wappnen kann oder vielleicht auch gegen die Unsicherheit?
Ja, also es ist so, ich propagiere es ja immer wieder sehr gerne. Man sollte wirklich ganz diszipliniert mit Stop-Loss arbeiten. Ja, man muss es nicht unbedingt eingeben in irgendwelche Handelssysteme, aber man sollte sich eigentlich für jede Position, die man selber in seinem Depot hat, einen Kurs festlegen, wo man sagt, okay, darunter verkaufe ich. Nicht zu eng setzen, weil wir haben eine hohe Volatilität im Markt. Also nicht, dass man einfach nur wegen einem schwachen Tag dann wieder rausgeschmissen
Rausfliegt, ja.
wird. Aber man sollte schon darauf achten. Und natürlich, gerade beim Stichwort Inflation, gibt es natürlich immer wieder Möglichkeiten, sich dagegen so ein bisschen zu wappnen. Und da sage ich einfach mal, Risikostreuung ist das A und O. Und wer wirklich langfristig daran arbeitet, einen gewissen Vermögensaufbau an der Börse zu erreichen, der muss sich halt auch mit anderen Assetklassen außerhalb von Aktien beschäftigen. Und da wäre zum Beispiel das Thema Anleihen sicherlich immer mal wieder zu. Da gibt es zum Beispiel sogenannte inflationsgeschützte Anleihen. Das heißt, die werfen zwar jetzt nicht wirklich viel ab momentan, aber die haben halt so einen Automatismus drin, dass wenn die Inflation steigt, kriegst du halt automatisch mehr Zinsen. Ne? Das kann man in so einem inflationsausgerichteten Depot immer wieder so ein, zwei Anleihen dieser Sorte, also gibt es auch von Deutschland, gibt es auch von europäischen Emittenten, also hauptsächlich machen das eben Staaten, die solche inflationsgeschützten Anleihen rausgeben. Sowas hat dann, wenn man wirklich Inflationsängste fühlt,
Ja.
macht das Sinn. Natürlich Gold. Gold ist immer ein Thema bei Inflationsgefahr.
Oder Holz im Moment. Kannst du auch einfach Holz vor die
Oder
Hütte legen?
ja.
Ja, also wenn ich mir den Holzpreis angucke, wird mir schlecht.
Ja,
Aber das wäre doch auch mal eine Möglichkeit.
das ist letzten Endes, ist das vollkommen richtig, weil Rohstoffe sind auch inflationssensitiv. Und natürlich profitieren die Rohstoffpreise auch von einer steigenden Inflationsrate, ne? Und wenn man halt wertkonservierend agieren will, dann ist halt, wie gesagt, Edelmetalle, also
Ja.
Gold und Silber, anspruchsvoll. Und natürlich muss man einfach sagen, man muss nicht komplett aus dem Aktienmarkt raus. Auch hier gibt es Möglichkeiten, sich so ein bisschen gegen Inflation abzusichern, indem man halt eher in etwas defensivere Titel geht, vor allen Dingen dann letzten Endes auch in etwas dividendenstärkere Aktien.
Ja, so die Klassiker sind es dann
Genau,
wahrscheinlich, ne?
genau.
Ja. Kommen wir doch mal zum Thema Technologie. War ja jetzt in der letzten Ausgabe vom Future Money ein Riesenthema, über das ihr geschrieben habt. Habt nochmal den ganzen Sektor, sage ich jetzt mal, unter die Lupe genommen. Ja, was war dabei? Apple, Alphabet, Microsoft. Aber vielleicht kannst du ja auch nochmal ein, zwei Wörter dazu sagen, warum er den Umschlag gemacht hat und wer dann noch so mit dabei war.
Ja, also wie ich ja schon eingangs erzählt habe, die ganz großen Technologiewerte haben natürlich hervorragende Quartalzahlen abgeliefert. Und jetzt geht es eigentlich so ein bisschen um eine Standortbestimmung. Was können Sie im Laufe des aktuellen Jahres noch liefern und wie lässt sich das in den Einklang bringen mit der aktuell doch stellenweise sehr hohen Bewertung? Und da muss man einfach wirklich so ein bisschen ganz grundsätzlich rangehen und etwas weg vom Tagesgeschäft, denn wir haben es hier wirklich mit Werten zu tun, die allein schon in verschiedenen Teilsparten mitunter Umsätze und Gewinne generieren, wo die direkten Verfolger, die sich halt zum Beispiel darauf spezialisiert haben, nicht mal rankommen. Also da haben wir wirklich, ich hatte letztens eine Statistik, zum Beispiel YouTube macht inzwischen so viel Werbeumsatz wie Netflix. Mhm. Oder generell Umsatz wie Netflix. Ja. Und das kannst du auch bei Apple nehmen mit seinen Wearables, also mit zum Beispiel mit der Smartwatch oder mit der iWatch. Und da ist es einfach letzten Endes wirklich interessant, mal so ein bisschen abzuchecken, um mal so ein bisschen salopp zu sagen, wie hoch die Bewertung in Zukunft noch gehen kann. Und unsere Analyse ist eigentlich letzten Endes die, dass man sagt, natürlich muss man das Risiko sehen, dass es temporäre Rückschläge gibt, aber gerade diese Firmen, die entweder Empfang mit Doppel-A geschrieben, also Facebook, Alphabet, Apple, Netflix, Microsoft, Google, Alphabet, und die so in diesen Größenordnungen agieren, an denen kommt man nicht mehr vorbei. Und diese ganzen regulatorischen Angriffe, die es jetzt in den letzten Jahren gibt und die es wahrscheinlich auch noch weiter geben wird, glaube ich, die muss man sicherlich beobachten. Aber ich sehe jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht die Ansätze, dass es hier zum Beispiel zu irgendwelchen Riesenaufspaltungsanordnungen kommt. Also diese Firmen sind und bleiben aus unserer Analyse heraus das Rückgrat. Und deswegen sollte man, ob jetzt über Stockpicking oder über irgendwelche Derivate, also sprich ETFs beispielsweise, muss man eigentlich als langfristig orientierter Anleger dort investiert bleiben.
Ich lese ja natürlich ganz fleißig den Börsenbrief jede Woche, wenn er rauskommt, ist zu meiner Abendlektüre mittlerweile geworden.
Sehr schön.
Und bei der letzten Ausgabe ist mir eben aufgefallen, bei den Internetriesen hat mir einer gefehlt, eigentlich der größte. Ich meine Facebook.
Ja.
Warum war der da jetzt nicht mehr drin?
Gut, also da muss ich sagen, das war jetzt nicht wirklich Absicht, sondern einfach eine redaktionelle Entscheidung.
Toll.
Manchmal hat man einfach schlicht mehr keinen Platz mehr. Aber natürlich habe ich mir das aufgehoben, einfach um hier an dieser Stelle nochmal ein bisschen darüber erzählen zu können. Gut. Also ich meine, die Story von Facebook ist ja jedem klar. Das ist das größte soziale Netzwerk der Welt. Wenn man sich einfach mal so... Ich hab letztens mir noch mal so die Zahlen so ein bisschen zu Gemüte geführt. Und wenn man sich mal vorstellt, jeder dritte Weltbürger, Pi mal Daumen, jeder dritte Weltbürger ist mindestens einmal im Monat bei Facebook eingeloggt.
Ja, okay.
Das sind Zahlen, die machen eigentlich einen sprachlos.
Ich hatte letztens, ganz kurze Unterbrechung, ich hatte letztens ein Gespräch gehabt, ähnlicherweise, ne, Facebook, Internetriese, dies, das, habe ich gesagt, Facebook, wer ist denn noch auf Facebook heutzutage, ne? Instagram, TikTok, das ist ja das, wo so meiner Meinung nach die Leute und die Meinung sich auch mittlerweile abspielen. Dann hat derjenige zu mir gesagt, ja, aber WhatsApp ist doch mit zu Facebook. Ja, na klar. Ne? Und das nutze ich jeden Tag, keine Ahnung, wie häufig. Ne? Und das vergesse ich halt immer wieder. Es ist halt nicht mehr nur ein soziales Medium. Es hat sich fest in meinem Alltag integriert, ohne dass ich das irgendwie so wahrnehme, dass ich da jetzt eigentlich auf Facebook unterwegs bin.
Genau. Also es ist ja, wie gesagt, so einerseits natürlich die Facebook-Plattform, aber die haben natürlich, und das ist ja eigentlich so das Interessante, Instagram gehört zu Facebook,
ja.
WhatsApp gehört zu Facebook und Instagram beispielsweise hat im letzten Quartal die meisten Werbeeinnahmen generiert.
Okay.
Ja, nicht mehr die Heimat, sozusagen die Stammplattform, sondern eben die mobilen Angebote, die bringen jetzt das Geld. Ne? Und da ist es letzten Endes ja auch spannend, wohin entwickelt sich denn Facebook? Weil ich sag mal so, von den Nutzergrößen, ja, könnte man sagen, okay, vielleicht irgendwann jeder zweite Weltbürger, aber...
Was ja auch nicht gerade wenig ist.
Ja, Aber ich würde mal sagen, dass das Spannende ist halt letzten Endes nicht wirklich die direkte Entwicklung der Nutzerzahlen, sondern eben wie Facebook es schafft, aus dem vorhandenen Reservoir immer höhere Werbeeinnahmen zu generieren. Und da spielen halt, wie gesagt, die mobilen Plattformen eine Rolle und natürlich spielen dabei auch vor allen Dingen eine Rolle die Geschäfte, die jetzt momentan noch relativ, ich sag mal so, am Anfang stehen. Mal das ganze Thema Virtual Reality mit Oculus, ne? Also das ist ja ein Hardware-Produzent, der zu Facebook gehört, der diese VR-Brillen herstellt. Facebook hat auch einen eigenen Zahlungsdienst, der im Prinzip noch relativ klein und unbekannt ist. Was ich persönlich als besonders interessant momentan finde, Facebook Marketplace, also der Second-Hand-Markt, der jetzt gerade von Facebook sehr massiv entwickelt wird. Okay. Und ich sag mal so, wenn Facebook da letzten Endes jetzt hier wirklich einen Drive reinkriegt, da können sich eBay oder Shopify oder wie die Konkurrenz so alles heißt, da können die sich richtig warm anziehen. Ne? Weil also Facebook hat jetzt schon rund 800 Millionen Nutzer bei Facebook Marketplace.
800 Millionen,
wow. Regelmäßig. Und also das wird sicherlich interessant. Also ich glaube, legt mich jetzt bitte nicht auf die Zahlen fest. Im letzten Quartal, also im ersten Quartal, hatten sie, glaube ich, 93% der Umsätze aus Werbeeinnahmen gemacht und 7% aus den anderen Aktivitäten. Aber die Werbeeinnahmen hatten halt ein Wachstum von 20% und die anderen Aktivitäten von 70%.
Wow.
Und das muss man jetzt einfach mal auch so als Börsianer so ein bisschen fortschreiben und sagen, okay, da entwickelt sich jetzt ein Geschäftsmodell oder neue Geschäftsmodelle, die in Zukunft auch die Profitabilität wesentlich positiv beeinflussen können. Und deswegen muss ich einfach mal sagen, die Charttechnik, wenn man sich mal Facebook jetzt aktuell anguckt, dann wundert es einen auch nicht, dass Facebook eigentlich zu den Tech-Firmen gehört, die bislang trotz aller Turbulenzen relative Stärke gezeigt haben.
Okay, dann möchte ich mal noch zu einem anderen Thema gehen. Und zwar, wir hatten ja in den letzten Wochen vor unserem kleinen Päuschen ja das Thema Korrektur auch noch gehabt. Ne? Über die Wasserstoffaktien hatten wir ja auch in den vergangenen Folgen relativ häufig gesprochen. Mhm. Waren ja da auch so ein bisschen unsere Lieblinge, wo wir auch meinten, ne, da könnte man ja mal ein besonderes Augenmerk drauf legen. Joa, sieht jetzt halt nicht so gut da aus bei unseren Lieblingen. wie sieht's aus? Story ausgelutscht oder warum werden die gerade so ausverkauft?
Ja, also ich sag mal so, in dem momentanen Umfeld, was ja durchaus positiv zu bemerken ist, dass es ein bisschen kritischer zugeht, dass man ein bisschen mehr auf die Zahlen guckt, war es eigentlich fast schon ablesbar, dass nach den Quartalszahlen, die jetzt herausgekommen sind, hier so ein gewisser Abgabedruck herrscht. Ich meine, einfach mal so in den Raum gestellt. Ne? Ballard Power, Marktkapitalisierung jetzt aktuell 4,4 Milliarden Dollar bei 100 Millionen Dollar Umsatz im Jahr.
Wow.
Nel Asa aus Norwegen, ne? 3,1 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, 76 Millionen Dollar Jahresumsatz.
Okay.
Also da kann man schon mal sehen. Und beide Firmen haben letzten Endes bei den Quartalsergebnissen enttäuscht. Muss man einfach immer so sagen.
Nicht abgeliefert.
Und bei solchen Missverhältnissen zwischen Bewertung und tatsächlich Fundamentaldaten, da darf man sich halt keinen Ausrutscher leisten. Wobei ich natürlich auch sagen muss, natürlich ist die Story nicht vorbei. Ne? Wasserstoff ist ein Bereich, der gerade für industrielle Anwendungen, der für Schwermaschinen, der für öffentlicher Nahverkehr und Transport immer stärkere Bedeutung gewinnt, weil von den Leistungsparametern, dass die klassische Elektromobilität, wie wir sie jetzt aktuell haben, nicht leisten kann. Und man sieht es ja auch zum Beispiel bei Nel Asa, was für Aufträge oder Kooperationspartner sie jetzt in den letzten Monaten gewonnen haben. Da kommen immer mehr bekannte und große industrielle Namen aus der Energiewirtschaft, okay, auch aus dem Transportwesen, aus der Logistik ran. Also die Richtung stimmt, aber es bleibt natürlich trotzdem dabei, wer so eine Rallye hinter sich gebracht hat, der und so eine hohe Bewertung bekommen hat, der darf halt nicht, auch nicht einen Moment lang schwächeln.
Ja.
Und Ballard Power zum Beispiel als Exemplar, die haben noch nie in ihrem Leben Gewinn gemacht. Und das heißt, das hat der Markt so lange toleriert, wie die Umsatzentwicklung gut war. Jetzt hatten sie halt im letzten Quartal eben eine nicht so gute Umsatzentwicklung, sondern sogar einen Rückschritt gegenüber dem Vorjahr. Uiuiui. Also wird verkauft, was ja das Zeug hält.
Ja, klar.
Aber ich bin mir relativ sicher, wir werden bei diesen Werten demnächst wieder eine Stabilisierung bekommen und dann wahrscheinlich relativ zügig auch wieder so ein Erholungsansatz. Jetzt braucht man noch nicht einsteigen. Also das ist alles noch viel zu unsicher. Aber man sollte sie auf jeden Fall weiter beobachten. Wer ausgestoppt worden ist, der sollte erstmal an der Seitenlinie bleiben und die ganze Sache beobachten. Die Wasserstoffstory an sich ist noch längst nicht vorbei.
Vielleicht waren wir vor unserer Zeit.
Ja, es ist ja meistens so mit neuen Technologien, den optimalen Einstieg kriegst du nie. Deswegen sage ich auch immer, man muss sich halt auch mit solchen Volatilitäten muss man sich auseinandersetzen. Es ist halt immer riskanter. Und deswegen auch immer Absicherung im Kopf behalten. Und wenn man beim ersten Versuch oder beim zweiten Versuch halt rausfliegt, solange die Grundidee stimmig ist, würde ich immer sagen, dann versuchen wir es halt ein drittes und ein viertes Mal.
Ja, okay. Ein Sektor, den es auch noch volle Kanne erwischt hat, sind ja die Impfaktien. Letztes Jahr gefühlter Dauergast hier bei uns im Podcast gewesen. War auch alles noch ganz spannend. Impfstoffe gab es nicht. Und gut, jetzt impft die halbe Welt und jetzt crasht es da. Warum?
Ja, also ich muss da mal wirklich ganz polemisch sagen. Also im Weißen Haus in Washington zieht jetzt der Sozialismus ein.
Mhm.
Und zwar hat der US-Präsident Joe Biden gesagt, dass er befürwortet, dass die Patente auf die Impfstoffe freigegeben werden.
Prinzipiell ein sehr nobler Ansatz auf der sozialistischen Seite.
Ja, danke, dass du diesen Nachsatz brachtest. Also ich sag mal so, die Grundidee dabei, also das kommt ja alles aus anderen Ländern, also in diesem Fall vor allen Dingen aus Indien und aus Südafrika, die natürlich auch durchaus unter der Corona-Pandemie zu leiden hatten. Wobei ich das mit Indien schon fast ein bisschen mit Geschmäckle sehe, weil Indien war ja in den letzten 10, 20, 30 Jahren immer dafür bekannt, sehr gerne Nachahmer-Medikamente auf den Markt zu bringen. Mhm. Also die gehören nicht gerade zu denen, die selbst immer gerne forschen, sondern gerne nachmachen. Aber sei es drum, sie haben mit dieser Pandemie zu kämpfen und haben halt diese Idee in die Welthandelsorganisation, die WTO, eingebracht. Und die USA sind jetzt nun unter ihrem neuen Präsidenten das erste große westliche Land und auch selbst sozusagen Impfstoffentwicklungsland, die sagen, ja, können Sie sich vorstellen.
Mhm.
So, das Problem an der ganzen Sache ist, dass hier ein Präzedenzfall geschaffen werden könnte, der die gesamte Pharmaforschung Endes ad absurdum führt.
Ja.
Denn wenn du dir als Pharmaunternehmen nicht mehr sicher sein kannst, dass dein selbst mit viel Geld und viel Zeit und viel Ressourcen entwickeltes Medikament keinen entsprechenden jahrzehntelangen Patentschutz genießt, weil irgendein Politiker meint, das müsse jetzt anders sein, dann wirst du das nicht mehr machen. Und ich meine, letzten Endes, auch wenn man hier sicherlich ein bisschen polemisch dann rangeht, das, was Joe Biden gesagt hat, ist ganz klar und ganz offensichtlich ein Zugeständnis an den linken Flügel bei den Demokraten. Und wenn man sich mal anhört, wie zum Beispiel diese Leitfigur des linken Flügels, wie hieß sie denn jetzt nochmal? die sieht ganz hübsch aus, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Cortez oder so in der Art, habe ich jetzt schon leider Gottes wieder den Namen vergessen. Den könnt ihr übrigens bei uns auf der Seite bei börse-global.de nachlesen. Da habe ich nämlich auch nochmal dazu Stellung genommen. Auf jeden Fall, wenn da dann steht, so, und als nächstes nehmen wir uns Insulin vor.
Oh, ja.
Was Patente angeht. Dann weißt du auch schon, in welche Richtung es geht. Aber ich sag mal so, ich hoffe natürlich immer, dass sowas dort bleibt, wo es eigentlich hingehört, nur populistische Phrasen, sondern dass also so eine Patentfreigabe oder so eine erzwungene Patentfreigabe braucht in der WTO im Zustimmung aller 164 Länder.
Ja, okay.
Da gibt es dann auch so Länder wie China und Russland, die wahrscheinlich den Amerikanern und allen anderen einen Vogel zeigen werden. Hm. Also ich glaube nicht, dass das jetzt so kommt, abgesehen davon, dass das monatelange Verhandlungen sein würden. Und ich hoffe natürlich, dass die Pandemie bis dahin sich von alleine erledigt hat. Mhm. Aber natürlich, wenn es so wäre, würde nicht nur ein rechtlicher Präzedenzfall geschaffen werden, sondern vor allen Dingen muss man ja sich auch mal überlegen, dass das hiermit... Es geht ja nicht nur um das Patentrecht, sondern selbst wenn es freigegeben wird, die Länder können ja damit mit einem freigegebenen Patent noch gar nichts anfangen.
Ja, die brauchen ja noch trotzdem das Wissen, um es zu mischen.
Die Produktionskapazitäten, ja. Die Zertifizierungen, die Inkredenzien dazu, ja. Und ich glaube kaum, dass man die entsprechenden Pharmafirmen dazu zwingen kann, denen dann auch noch
das
dabei zu helfen.
Das wäre ja schon zufrieden. Das wäre ja.
Ich kann es verstehen, dass die Impfstofffirmen jetzt crashen, ja, weil der Markt natürlich merkt, hier ist was politisch im Busch, was nicht in die richtige Richtung läuft. Wobei man natürlich auch mal wieder sehen muss, es sind ja nur die Spezialisten, bei denen es ein Sell-off gegeben hat. Also BioNTech, CureVac, Novavax, Moderna. Bei denen hat es gerappelt im Karton. Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, die haben darüber momentan, zumindest der Aktienkurs lacht bisher darüber. Mhm. Da ist gar nichts passiert. Die einzigen, die ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen sind, war Pfizer. Die haben am Donnerstag 2% verloren.
Ja, gut.
Das ist,
kann man
verkaufen. Ich meine, die anderen, die ersten drei Werte, CureVac und sowas, die haben alle 20-30% verloren. Mhm. Also da merkt man schon, wie ideal es letzten Endes ist.
Wenn man nicht so ein höherwertiges Produkt hat.
Wenn man so breit aufgestellt ist. Ich meine, reden ja hier über wirklich...
Schon alleine in einem Sektor.
Halt, ja, ne? Wir reden ja hier wirklich über Pharma-Giganten, für die ist Corona... Nur ein Impfstoff unter vielen. Ne? Mhm. Deren Leben hängt davon nicht ab, aber bei den anderen hängt es natürlich davon ab. Und die Bewertungen, die sie bekommen haben, haben natürlich auch basiert, dass sie jetzt zumindest in diesem Jahr richtig gut verdienen. Und wenn man mal so horcht, was immer gesagt wird, geht man ja davon aus, dass das wahrscheinlich immer so eine wiederkehrende Impfung sein wird. Also dann rechnen natürlich viele Börsianer auch damit, die werden auch in Zukunft gut verdient. Hm. Und wenn das jetzt mit dieser Patentfreigabe käme, wäre das alles Makulatur.
Ja. Was sollen denn aber jetzt die Anleger welche machen, die jetzt in den Großen drin sind, BioNTech, Moderna, was auch immer, und die jetzt erstmal eben die Verluste zu verkraften haben? Kommt da nochmal was? Wie schätzt du das ein?
Also, ich glaube, ganz grundsätzlich, dass es hier zumindest eine halbwegs belastbare Chance gibt, dass es zumindest einen technischen Rebound bekommt. Mhm. Also das kann ja im Einzelfall durchaus vom Tief nochmal 50% wieder sein. Aber ich würde mich, also Es kommt natürlich immer auf die individuelle Positionierung an, ob man jetzt noch im Gewinn ist oder schon im Verlust ist. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man noch im Gewinn ist, vielleicht so die erste Erholungstendenz abwarten und dann verkaufen. Wenn man im Verlust ist, ja, beten und hoffen. Okay. Das große Comeback sehe ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, aber das ist auch meine Aussage.
Weil wir müssen einfach mal sagen, das ist jetzt politisch in der Welt. Die EU hat ja auch, oder von der Leyen hat ja auch signalisiert, dass sie dem sehr positiv aufgeschlossen gegenübersteht. Und da wird es, auch wenn das politisch vielleicht noch monatelang verhandelt wird, sehe ich da jetzt ehrlich gesagt nicht die große Entwarnung.
Ja.
Deswegen nach Möglichkeit Verluste begrenzen und wenn man Gewinne hat, diese realisieren.
Okay, super. Das soll es für heute auch schon wieder von uns gewesen sein. Ich hoffe, es war wieder ein guter Start hier in unsere kleine Podcast-Serie. Ab jetzt dann auch wieder regelmäßig, weil Riesenhaken an die Uni dran. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber und ich werde jetzt meine Freizeit wieder ganz dem Aktienmarkt widmen.
Ja, sehr schön.
Danke für die Einschätzung, Papa. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und ein paar sonnige Tage.
Macht's gut. Tschüss.